Also erstmal hat man die Reichweite von Olympia gemerkt. Man wird auf einmal nach Olympia auf der Straße erkannt. Im Vorbeigehen rufen die Leute, herzlichen Glückwunsch zur Goldmedaille.
Ehrlich?
Und ja, das hatten wir natürlich vorher so nicht. Ich habe so bei den ersten Veranstaltungen gemerkt, wie viel das Leuten gibt und was für ein Funkeln die Menschen in den Augen haben.
Ja, habe ich auch, siehst du?
Genau,
ja,
wenn sie diese Medaille anfassen und das, das ist die Hälfte der Miete. Also generell finde ich es erstmal wichtig, wenn wir die Mädchen oder die Kinder einfach so zum Sport bekommen. Erstmal egal, was es ist. Ne? Ob es hinterher Fußball wird, Handball. Ich bin ein riesen Mannschaftssport-Fan. Mir hat das unglaublich viel gebracht für mein Leben. Und Basketball hat einen großen Aufschwung oder Aufwind in Deutschland.
Du bist schuld.
Nicht nur.
Zu Hause in Essen. Ein Podcast der Sparkasse Essen. Mit Tobias Häusler.
Herzlich willkommen, gerade Ihnen, ganz persönlich. Wenn Sie eine echte, auch noch frische Olympiasiegerin hier zu Hause haben, in diesem Raum, war sie, ja, dann macht das was mit Ihnen. Das kann ich mir doch nicht nur eingebildet haben. Und dann drückt sie mir auch noch ihre Goldmedaille in die Hand. Ich habe sie angefasst. Natürlich ist das ein magischer Moment und Sie werden gleich wissen, warum. Mit 3x3 Basketball hat sie Olympia in Paris gewonnen vergangenes Jahr. 8 Millionen Menschen haben allein in Deutschland zugesehen, als dieses deutsche Basketballwunder passiert ist. Jetzt ist Sonja Greinacher 33 und raus aus der aktiven Karriere. Als Psychologin sagt sie aber, warte nie darauf, dass andere sich ändern, beginne bei dir selbst. Und so hat sie ihr Leben frisch verändert. Und sie ruft uns auf ihrer Homepage auch noch zu, werdet zum Meister des Wandels. Und was passt besser als dieser Satz in unsere schöne Stadt, die sich ja auch wieder neu erfinden muss? Wir sprechen hier Monat für Monat mit Essener Persönlichkeiten, die nicht im Frühjahr schwelgen, sondern heute die Dinge anpacken, damit sie morgen noch besser sind. Aus Politik, Wirtschaft, Kultur, Ehrenamt und dem Sport. Ich hatte sie natürlich gebeten, per WhatsApp die Medaille mitzubringen. Und da kam nur ganz kurz zurück, Doppelpunkt, wird gemacht. So einfach ist das?
Also ich habe sie prinzipiell immer griffbereit und deshalb war es auch ganz easy. Ich habe sie ja in so einem kleinen Säckchen, da habe ich mal ein paar Euro investiert. Im Olympischen Dorf war sie in einer Socke, aber ja, ich bringe die schon immer mit.
Ja, es gibt ja auch Leute, die sind so streng als Siegerinnen und Sieger, die würden zum Beispiel sich die Medaille nicht mehr umhängen. Hängst du sie um?
Umgehangen habe ich sie jetzt schon lange nicht mehr, aber wie gesagt, ich nehme sie mit auf so Events. Ich gebe sie auch gerne rum. Man darf sie gerne bei mir anfassen, wenn ich irgendwie auf Events und Veranstaltungen bin.
Ich durfte sie anfassen?
Genau.
Und habe natürlich das gesagt, was alle sagen, boah, ist die schwer.
Ja, richtig.
Die ist ja schwer wie Gold. Ich habe jetzt nicht so viel Ahnung von Gold, aber auch nicht von Goldmedaillen. So stelle ich es mir vor.
Ja, wir waren auch überrascht und das musste man schon sagen bei der Siegerehrung. Da wurde es irgendwann doch auch schwer für den Nacken. Ja,
ist schwierig. Ja. Gut, dass die am Ende gewonnen wird, ne? Und nicht nur genau. Das Turnier beeinflusst. Das ist jetzt wie ein Adelstitel. Ne? Du sagst, du hast sie immer griffbereit. Viele, mit denen du sprichst, möchten sie gerne sehen, möchten diese Faszination einmal erleben. Was ist die Faszination?
Ich glaube einmal dadurch, dass Olympia halt einfach auch nicht so oft ist und es nur relativ wenig Olympiasiegerinnen vielleicht gibt oder Sieger in Deutschland, sagen wir mal, jedes Mal. Und mir wird oft gesagt, dass Leute das wirklich cool finden oder dass sie überrascht sind, dass ich sie rumgebe. Aber ich habe so bei den ersten Veranstaltungen gemerkt, wie viel das Leuten gibt und was für ein Funkeln die Menschen in den Augen haben.
Ja, habe ich auch, siehst du?
Genau, wenn sie diese Medaille anfassen und das ist die Hälfte der Miete.
Miete für was?
Ich glaube auch unsere Freude bei so Veranstaltungen. Also es tut einfach sehr, sehr gut, die Leute so begeistert zu sehen.
Denn du hast ja so viele Preise gewonnen, Turniere, ganze Ligen gewonnen, auch im Ausland. Das heißt, diese eine runde Medaille macht einen Unterschied.
Die macht einen großen Unterschied, ja.
Also du wirst jetzt in dein Leben lang, bist du Olympiasiegerin? Weltmeister wäre ja weg, so, oder? Weltmeister? Ja, sagt man immer amtierender Weltmeister dazu.
Ja, ist richtig. Das habe ich nie ganz verstanden, warum man sagt, Olympiasieg nimmt einen keiner mehr, aber Weltmeistertitel anscheinend schon. Ich finde es ähnlich. Aber ja, der Begriff ist für mich auch zum Teil noch sehr surreal, muss ich sagen.
Lass uns über dieses besondere Leben sprechen. Du bist 33, im Grunde geht es bei den meisten ja da erst richtig los. Bei dir passten ja schon ein, zwei Leben in diese 33 Jahre. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Was ändert sich im Leben grundsätzlich, wenn aus der erfolgreichen, also sehr erfolgreichen Basketballerin, man kann auch sagen, die erfolgreichste Basketballerin in Deutschland, Sonja Greinacher, plötzlich die Olympiasiegerin Sonja Greinacher wird? Was verändert sich da wirklich auf allen Ebenen?
Also erstmal hat man die Reichweite von Olympia gemerkt. Man wird auf einmal nach Olympia auf der Straße erkannt. Im Vorbeigehen rufen die Leute, herzlichen Glückwunsch zur Goldmedaille.
Ehrlich?
Und
ach,
ja,
toll,
das,
toll.
Das hatten wir natürlich vorher so nicht. Wir sind 2021 Vize-Europameister geworden. Das wusste keiner. Von daher hat dieser Olympiasieg sehr, sehr viel in, ja, auf allen Ebenen verändert.
Waren das auch besondere Spiele? Ich hatte irgendwie das Gefühl, Paris hatte eine besondere Faszination.
Also ich kann ja jetzt nur, das war ja meine einzige Olympia-Erfahrung,
ja.
Aber ich bin einfach unglaublich froh und dankbar, dass wir nicht, dass wir Paris hatten und nicht Tokio, durch die Corona-Pandemie und durch keine Zuschauer und so weiter,
ja,
weil
ja,
ich
ja.
glaube, die Atmosphäre in Paris, und das hat man ja auch von den Zuschauern gehört, war einmalig. Ich glaube, die Franzosen haben da so einen riesen Job gemacht. Ich sage mal, 2028 LA wird auch mega,
ja.
Und die Amis werden es heftig aufziehen. Aber ich glaube, so wie in Paris mit den ganzen Sehenswürdigkeiten, die genutzt worden sind, wird es schwer, das zu toppen.
Allein diese Anfangsshow war fantastisch. Jetzt treten wir nochmal an, rein Ruhe für 36:40 oder 44. Was denkst du, passt das hierher? Es werden andere Spiele sein als die in Paris, ne?
Das auf jeden Fall. Natürlich, ich bin Essener Kind. Natürlich würde ich mich freuen, wenn sie in diese Gegend kommen. Für mich ist generell einfach wichtig, dass sie nach Deutschland kommen. Egal, ob es München, Berlin, Rhein-Ruhr, Hamburg wird. Das ist für mich das größte Ziel, dass diese Gesellschaft, dieses Volk sowas miterleben darf. Das ist das Ziel.
Ja, weil 2006 Fußball-Weltmeisterschaft, da warst du, ne, das hast du mitgekriegt, da warst du auch schon 14.
Ja, ja. Kann ich mich daran erinnern? Nicht wirklich.
Mit 14 an die Fußball-Weltmeisterschaft?
Ja gut, aber ich habe nicht so wirklich...
Was war nicht so dein Sport?
Mich groß interessiert, ich glaube...
Der Ball war nicht rot genug.
Genau.
Wie kam denn dieser rote Ball in dein Leben? Ich meine, du bist 1,90 groß, da kann man Basketball spielen, muss man ja nicht.
Nee, das stimmt. Ich bin zum Basketball gekommen, auch durch meinen Bruder. Generell sind alle Leute meiner Familie sehr groß. Mein Bruder ist 5 Jahre älter, hat Basketball gespielt. Ich habe ein paar unterschiedliche Sportarten ausprobiert und da bin ich hängen geblieben.
Hat er dich mal mitgenommen? Du hast ihm dann wahrscheinlich zugeschaut auch?
Genau, ich habe ihm viel zugeschaut. Generell war für mich, glaube ich, ziemlich schnell klar, dass es ein Mannschaftssport sein soll. Ich habe auch mal Fechten ausprobiert. Ich war bei der Leichtathletik, aber Basketball war sofort. Da habe ich meine Freundinnen gefunden. Das hat mir Spaß gemacht. Da bin ich geblieben.
Wann ist dir denn und anderen wahrscheinlich auch aufgefallen, dass du mehr kannst als die Mädchen, die sich für Basketball als Hobby entschieden haben?
Ich glaube, das war relativ spät, weil ja auch so die Selbstwahrnehmung als Kind, Jugendliche irgendwo auch anders ist. Ich habe zum Beispiel das ziemlich witzig, auch ziemlich spät erst wahrgenommen, dass ich so groß bin. Und ich war immer ziemlich groß.
Ja.
Aber so als Kind merkt man das gar nicht. Gut, dann ging es so, ab der U16 ging es dann ja schon mehr in den Leistungsbereich. Da wurde ich das erstmal für die Nationalmannschaft gesichtet, da war ich 14. Wir sind U16 Deutscher Meister geworden mit dem ETB. Da wurde es dann langsam schon so ein bisschen ernster.
ETB, da ging es los, ne?
Mhm.
Das ist der größte Basketballverein
in Essen. Ich denke, ja.
Ja. Da müssen auch die Eltern mitziehen, ne? Die sagen, gut, machst du erstmal nicht, weiß ich, die Psychotherapiepraxis auf, sondern machst du jetzt erstmal Profisport. Auf der ganzen Welt, ja, du bist ja dann noch losgezogen. Was haben deine Eltern gemacht beruflich?
Meine Mutter ist Lehrerin, mein Vater ist Ingenieur.
Sagt wahrscheinlich erstmal gar nichts über die beiden.
Sag du es mir.
Vielleicht. Ich bin ja Doppellehrerkind,
okay.
Und kenne natürlich auf der einen Seite so auch sicherheitsliebenden Gedanken von Lehrerinnen,
ja.
Von Beamten, dem man ihnen zumindest nachsagt.
Mhm.
War deine Mutter begeistert, als du gesagt hast, du, jetzt erstmal ein Jahr USA beispielsweise?
Ich muss sagen, meine Eltern waren da recht unterstützend in allem, was wir so machen wollten. Und die waren sehr, die haben uns gehen lassen. Also ich glaube, alle meine Geschwister, ich habe 2 ältere Geschwister, waren, oder gerade mein älterer Bruder, sehr abenteuer-auslandsliebend.
Mhm.
Und die haben uns, die haben gesagt, fliegt, so ungefähr.
Ist sowieso später beim dritten Kind, ne? Das muss man auch sagen. Zwei
ja,
Jungs.
Ja, da war auch egal.
Da war auch egal, ne?
Ja. Nee, ich habe noch eine ältere Schwester, aber okay. Beim dritten haben sie gesagt, komm, jetzt ist wurscht. Aber genau, die waren da sehr unterstützend, trotzdem auch darauf bedacht, dass ich irgendwo meine akademische Laufbahn beziehungsweise irgendwas, Ausbildung, Beruf, irgendwas dann nebenbei auch noch hab und mach für die Zeit danach.
Kleiner Teaser, das könnte geklappt haben, dazu später mehr. Dann bist du wirklich früh schon in der Schulzeit in die USA gegangen. Erstmal ein Jahr, dann später noch deutlich länger. War der Grund da schon immer Basketball?
Schon, ja. Ich glaube, als ich 16 war, auch natürlich, weil ich das Abenteuer gesucht habe und das mich fasziniert hat. Meine beiden Geschwister waren, wie gesagt, auch ein Jahr in den USA als Austauschschüler. Das wollte ich dann natürlich auch machen. Mhm. Und da habe ich aber schon gemerkt, dass da die Bedingungen für Basketball ganz, ganz anders sind.
Da gibt es den Sport erstmal, ne?
Da gibt es den Sport, da gibt es eine Faszination für den Sport. Ja. Da hat man 5 Trainer statt einen, ja. Und so weiter. Ja.
Physio, mentale Coaches.
Ernährungsberatung, die Hallen sind natürlich Wahnsinn. Ne? Wenn man da dann in so eine Arena reinkommt, das ist schon was anderes als so eine Schulhalle hier bei uns.
Ja, und die sind da auch häufig, diese Teams, an Universitäten angeschlossen. Warum ist das so?
Also ausschließlich.
Ausschließlich?
Die Unis oder die College-Teams sind ja alle... sind ja alles Uni-Teams, weil die Teams da, so finanzieren die sich halt auch, ne? Und da gibt es ja verschiedene Ligen, je nachdem wie groß das College ist, genau.
Die verdienen mit Basketball Geld.
Ja, absolut.
Logisch, ja klar. Ja. Das heißt, ich muss gar nicht jetzt, wir denken immer, woher nimmt jetzt so eine Schule das Geld für so einen Sportverein? Ja klar, das kommt ja da wieder rein, wenn du natürlich, okay, da muss ich jetzt ein bisschen länger drüber nachdenken. Ne? Wir haben natürlich große Unternehmen, DAX-Unternehmen, die sich Fußballvereine leisten können. Aber umgekehrt spielt ja aktuell meines Wissens jetzt keine Mannschaft Geld ein für eine Universität hier beispielsweise.
Mhm. Nee, wüsste ich auch nicht. Man muss dazu ja auch sagen, dass die Unikosten oder die Studienkosten ja in Amerika einfach auch unglaublich hoch sind.
Ja.
Und so finanziert sich das, glaube ich, auch ein Stück weit gegenseitig. Ja.
Du warst mit 16 in den USA?
Mhm.
Du wirkst immer so gelassen, so aufgeräumt, so zielstrebig.
Okay.
Hast du Angst? Kanntest du Angst in der Zeit? Wenigstens Heimweh nach Essen?
Doch, auf jeden Fall. Ich hatte auch in meinem ersten Jahr Heimweh. Ich bin, hatte ich nicht vor, Weihnachten nach Hause zu fliegen und habe dann kurzerhand, ich glaube, 2-3 Wochen vor Weihnachten bin ich zu meinem Trainer ins Büro und habe gesagt, ich muss unbedingt nach Hause fliegen. Und hat er gesagt, okay, mach das, aber du musst, wir hatten nicht lange frei. Ich glaube, ich hatte 3 Tage, um von der Westküste USA nach Hause zu fliegen. In diesen 3 Tagen habe ich gefühlt gar nicht geschlafen, wegen Jetlag. Und dann wollte man nachts auch raus und Party und Freunde sehen, tagsüber Familie und so.
Mhm.
Habe, glaube ich, den ganzen Rückflug 10 Stunden lang durchgeschlafen. Aber das hat mir unglaublich viel gegeben. Also das hatte ich schon.
Das ist aber die Magie von Weihnachten.
Ja, absolut.
Bist du ein Weihnachtstyp?
Total.
Schon eine Stele gewesen?
In Stele, nee.
In Stele ist ja immer der erste Weihnachtsmarkt, mindestens Nordrhein-Westfalens.
Okay.
Die trinken schon.
Ah ja, ich muss immer ein bisschen aufpassen. Ich liebe Weihnachtsmarkt, aber ich darf auch nicht zu früh anfangen. Sonst bin ich schnell drüber hinweg.
Ach so, verstehe.
Mhm.
Dann hast du so einen Kipppunkt, sagen wir mal am 17. Dezember.
Ja,
dann ist Heiligabend.
Und wo ich die Weihnachtsdeko dann auch schon wieder in den Keller räumen will. Und dann schaffe ich es nicht bis Weihnachten.
Ich bin abgekommen vom Thema, glaube ich. Du hast natürlich Leute getroffen in den USA, die vermutlich noch nie etwas von Essen gehört haben.
Mhm.
Wie hast du denen diese Stadt beschrieben, dass die ahnen können, was wir hier so machen?
Also erstmal habe ich, glaube ich, immer gesagt, das ist bei Düsseldorf, weil da gab es da vielleicht, oder Köln.
Autsch, ja, ja.
Ja, ist vielleicht auch ein bisschen schmerzhaft, aber dann konnten sie wenigstens so ein bisschen was damit anfangen. Wie habe ich das beschrieben? Für Amis natürlich eine relativ kleine Stadt, aber sehr divers, habe ich, glaube ich, immer beschrieben.
Hardworking people.
Genau, working class.
Ja, so, absolut. Und zurück hier in Deutschland, welche Eigenschaften der Menschen in den USA würdest du uns hier gern in die Seele zaubern, in den Charakter?
Ich glaube, diese Offenheit und diese Freundlichkeit auch irgendwo. Viele sagen ja, dass die Amis so ein bisschen oberflächlich sind. Das mag sein und trotzdem finde ich es schön, wenn man irgendwo reinkommt und angelächelt wird und ein bisschen Smalltalk macht. Muss nicht immer sein, aber generell vielleicht dieses bisschen offenere.
Das hat sich bei mir auch gewandelt.
Mhm.
Interessanterweise wirklich 16, glaube ich, zum ersten Mal in den USA gewesen, für ein bisschen länger. Und da war ich auch so ganz klar, wenn die es nicht wirklich ernst meinen, nicht wirklich wissen wollen, wie es dir geht, dann sollen sie es auch nicht sagen. Wenn sie meine Schuhe nicht schön finden, müssen sie es nicht sagen. So.
Ja, ja.
Aber sie sagen es ja trotzdem. Mittlerweile sage ich, nee, ich nehme jeden freundlichen Menschen, wenn er mir begegnet, sehr gern an, egal aus welcher Motivation heraus.
Total. Und man findet schon unglaublich schnell Anschluss da. Und ich muss sagen, in Deutschland, da wo ich jetzt auch so gewohnt habe, ist ja das Ruhrgebiet dafür, also da ja dann ähnlich, ne, wenn man so die deutschen Ecken so untereinander vergleicht. Also wenn ich jetzt vorher, habe ich in Hannover 3 Jahre gewohnt.
Mhm.
Und dann bin ich zurück ins Ruhrgebiet gekommen, da ist mir das sofort aufgefallen, dass die Leute im Ruhrgebiet offener sind als die Leute im Norden.
Also würdest du schon sagen, Stadt war halt schon ein bisschen auch das Manhattan von Nordrhein.
Kann man so vergleichen, ja.
Wir müssen jetzt im Schnelldurchlauf deine Erfolge feiern. Wo hast du überall gespielt? Deutschland war ja auch dabei, ne?
Mhm.
Und du könntest jetzt einfach durchziehen bis Polen. Bei Polen müssen wir kurz stoppen.
Okay, ich versuch's mal.
Essen, damit geht alles los.
Oberhausen.
Ja.
Dann College, USA. Mhm. Dann nochmal 2 Jahre in Herne.
Vor Herne, wo war das College?
Gonzaga University in Washington State, Westküste. Okay. Mhm. Genau. Und nach Herne war ich dann 4 Jahre in Polen.
Ich glaube, es gibt wenige Karrieren, in denen der Begriff Washington und Herne in einer Zeile vorkommen.
Ja, glaube ich auch. Ist auch ein harter Cut da gerade. Ja.
Vor allen Dingen in der Reihenfolge, ne? Mhm. Wie war das denn, in Herne wieder aufzuschlagen? Liebe Grüße.
Ja, nichts gegen Herne. Vielleicht ein bisschen was gegen Herne. Nee, das, also es war so, dass ich ja am College auch studiert habe, logischerweise in den USA, und nicht nur Basketball gespielt habe.
Ja, ja.
Mir aber der Bachelor von da drüben nicht komplett anerkannt wurde. Also von diesen 4 Jahren, die ich da studiert habe, wurde mir 1 Jahr anerkannt.
Uiuiuiui.
Genau, das ja. heißt, ich wollte, da habe ich auch ein bisschen mit gekämpft, aber ich wollte natürlich nochmal ins europäische Ausland und da Basketball spielen. Mir war aber schon klar, dass bevor ich das mache, sollte ich vielleicht erstmal wenigstens diesen Bachelor in der Tasche haben. Also habe ich nochmal 2 Jahre an der Ruhr-Uni Psychologie Bachelor studiert, um den Bachelor zu Ende zu machen, und bin dann ins Ausland.
Parallel dazu immer Nationalmannschaft?
Genau, ja.
Boah, also viel zu tun gehabt. Du brauchst einen guten Kalender.
Ja, aber es hat mir auch geholfen, weil man dann eben so ein Zeitmanagement brauchte. Also man hatte dann ganz klar seine Trainingseinheiten, man hatte auch ganz klar, wann bin ich im Sommer weg, und dazwischen wusste man dann, okay, dann muss ich halt da auch lernen oder da was machen, und es war nicht so, kann ich machen, wann ich will, und hinterher macht man es gar nicht.
Und diese, wie heißt das noch mit E, Erholung?
Ja, doch. Da war ich schon auch nie so schlecht drin. Wir Psychologen nennen das ja Selbstfürsorge.
Richtig, und ihr Sportler, Regeneration.
Ja, genau.
Dann gehört das wieder zur Einheit.
Ja.
Was machst du denn, um zu regenerieren?
Ich gehe super gerne in Cafés, auch so ein bisschen spazieren mit dem Hund und dann in Cafés mit Freunden, solche Sachen, essen gehen.
Also im weitesten Sinne Nahrungsaufnahme.
Viel, hat irgendwie viel mit Essen zu tun, ja.
Dann hast du in Polen gespielt, 4 Jahre lang, also 4 Saisons, muss man ja sagen.
Genau, immer 8-Monats-Saison, im Sommer dann nach Hause gekommen, aber 4 Jahre in Folge.
Und da hast du zum ersten Mal eine Routine erlebt, die du nicht länger ertragen wolltest. Also hast du gemerkt, du bist so jung, um die Karriere aufzugeben, aber irgendwas muss sich verändern, Fragezeichen. Wie war diese Phase in Polen? Im Grunde ja Übergang in diese 4. oder dann 5. Saison.
Genau, also es war dann am Anfang meiner 4. Saison. Ich habe ja 1 Jahr in Krakau gespielt und dann 3 Jahre im gleichen Verein in Gdynia. Und in dem letzten Jahr dort habe ich schon gemerkt, so, ich glaube, meine Zeit geht jetzt langsam hier zu Ende. Ich habe es geliebt da, wirklich. Ich hatte einen tollen Verein, tolles Team, eine tolle Stadt. Aber genauso wie du gesagt hast, ich brauchte irgendwas Neues. Ich brauchte neue Herausforderungen. Ich kannte alle Städte da irgendwo, an die Hotels, in denen wir immer geschlafen haben.
Wir wissen viel zu wenig über Polen. Bin ich fest von überzeugt. Wie sind die Polen, die Polinnen?
Also ich finde das ein sehr, da passiert ja ganz, ganz viel in Polen, auch in den letzten Jahren. Also so diese jüngeren Generationen, die sind ja total fortschrittlich, total hip, auch ganz offen. Das widerspricht sich vielleicht so, oder die ältere Generation ist dann doch sehr für sich. Und Polen, muss man auch sagen, ist bis jetzt immer noch sehr weiß und polnisch. Ja. Das ist ein bisschen schade.
Ja.
Trotzdem passiert da ganz, ganz viel, und auch in Gdynia, in der Stadt, in der ich gespielt habe, waren super viele Startups und irgendwelche Cafés und so an jeder Ecke, und wirklich auch, man kann da auch einen guten Lebensstil einfach haben. Also und sehr viele schöne Städte mit tollen Altstadtkernen.
Das wolltest du aber dann nicht mehr. Du wolltest Polen nicht mehr, du wolltest Basketball schon noch spielen, aber irgendwie ganz anders. Wie kommt es zu Basketball? Und jetzt spreche ich es zum ersten Mal aus. 3x3, wie kam das in dein Leben 2021?
Also ich habe das erste Mal 2019 3x3 gespielt, bei den European Games in Minsk. Mit Satu Zabali, Svenja Brunkhorst und Arma Dekbjörn. Und es hat mir extrem viel Spaß gemacht. Also ich habe mich da schon ziemlich in diese Disziplin verliebt. Dann bin ich ja zurück nach Polen gegangen, noch 2 Jahre. Und dann hat Svenja Brunkhorst,
deiner besten Freundinnen, ne?
Genau, hat in Hannover mit unserem Bundestrainer eben dieses 3x3-Projekt gegründet, weil eben auch die Chancen, sich für Olympia zu qualifizieren 2024, mit 3x3 gar nicht so schlecht aussahen. Im Gegensatz zum 5 gegen 5. Das war ziemlich weit weg.
5 gegen 5, also das klassische Basketball.
Genau, Hallenbasketball, uns da mit für Olympia zu qualifizieren, damals, 2021, haben wir das nicht gesehen.
Die kleine hippe Schwester.
Mhm. Genau, und dann hat sie gesagt, hey, du wolltest ja zurück nach Deutschland kommen, aber geh mal vielleicht nicht in die Bundesliga zurück, sondern hast nicht Bock mit mir dieses Projekt zu machen. Und dann, wenn alles gut läuft und wir es richtig, richtig gut machen, dann können wir uns für Olympia qualifizieren. Und wir können mal zusammen in einem Team spielen außerhalb von der Nationalmannschaft. Und da habe ich gedacht, ja, dann bin ich dabei.
Das ist was für ein unglaubliches Geschenk, dass deine beste Freundin das vorschlägt, ihr das alles gemeinsam erlebt und dann bis zur Goldmedaille durchzieht.
Ja, das
oder?
Ist wild, oder?
Toll. Einfach das, also ich freue mich da sehr, sehr für dich. Jetzt kennen 3x3 8 Millionen Fans an deutschen Fernsehern. Unglaubliche Zahl, ne?
Das ist schwer begreiflich immer noch, ja.
Für die 17 Menschen in Essen, die das nicht wissen, eben 3x3, es braucht einen Basketball, aber nur einen Korb. Mhm. So, wie wird's gespielt?
Genau, auf dem Basketball-Halbfeld und dann, es gibt immer 4 Spieler in einem Team, aber 3 sind auf dem Feld. Dann wird durchgewechselt und es wird entweder 10 Minuten gespielt oder bis eine Mannschaft 21 Punkte erreicht hat, was auch immer zuerst kommt. So ein bisschen Streetball, aber halt professioneller. So wie früher, so der Streetball aus New York.
Mhm. Den man so aus dem Vorspann von Prince of Bel-Air oder so kennt.
Genau.
Das bist heute du mit Goldmedaille. Das ist unfassbar schnell, kreativ, überraschend. Welche der Eigenschaften, die du mitbringst, machen dich denn jetzt zu diesem Weltstar, muss man ja sagen, in dieser Sportart? Ja, das musst du jetzt ertragen. Es kann ja nicht nur körperlich sein.
Nee, das war vielleicht auch am Anfang eher schwierig für mich, weil ich ja jetzt auch nicht unbedingt so die allerphysischste Spielerin bin. Ich glaube, das war eine Kombi. Natürlich, die Größe hat da schon auch geholfen und ein Wurf. Wenn man einen Wurf hat, hilft da auch. Einfach weil ja auch der Dreier ist ja bei uns sind ja bei 2 Punkte, aber einfach doppelt so viel wert sind wie der Einer, ja. Und das ist ja im Vergleich zum Hallenbasketball ist das nochmal mehr. Also ist der Dreier viel wertvoller.
Ja, werde mir diese Stelle im Podcast mehrfach anhören und dir schreiben, wenn ich sie verstanden habe.
Okay.
Ja. Aber ich verstehe grob, es ist ein Spiel, was dir dann liegt, ja? Also es ist eher eine mentale Sache.
Beides, glaube ich. Also dann auch schon, es hilft sehr, wenn man, so auf Englisch würde man sagen, versatile ist, also.
Das verstehen wir hier in Essen.
Ja, oder?
Es steht alles in den Shownotes.
Vielseitig, genau da. Das
danke.
Ist es.
Dafür habe ich die Sparkasse Essen. Das ist, also wirklich, es gibt keine Frage, die hier offen bleibt. Immer richtig beantwortet. Deswegen ist es so toll, dass du dabei bist. Ja. Fabian, du hast erzählt, wenn ihr am Flughafen damals aufgetaucht seid und die Sportart kannte kaum jemand und ihr erzählt habt, ihr seid eine Basketballmannschaft, die Leute gesagt haben, hey, da fehlen noch voll viele Leute.
Ja.
Ja, das wissen mittlerweile alle. Ich habe gerade körperlich gesagt, was alle nicht wussten, du hast Olympia in Paris mit gebrochener Hand gespielt. Welche Ärzte lassen dich das machen?
Ich hatte 2 unterschiedliche Geschichten. Das ist ja in einem letzten Vorbereitungsturnier in Frankreich passiert.
Ja.
Und ich bin dann direkt am nächsten Morgen nach Hause geflogen und hatte 2 Termine bei unterschiedlichen Handspezialisten. Und der erste hat mir gesagt, das wird nichts, weil du musst operiert werden, da müssen Schrauben rein. Und du hast 2 Wochen vor Abflug, 3 Wochen vor Spiel. Das kriegen wir nicht mehr hin.
Du hast geahnt, was da passiert ist in der Hand?
Ja, das wusste ich. Ich hab's gehört. Aber
wie klingt das? Ist das so ein Schlag?
Wie ein Ast. Wie ein Ast, der zerbricht.
Mhm.
So.
Hätte ich mal nicht gefragt, ja.
und dann der zweite Handchirurg hat mir dann eigentlich das gesagt, was ich hören wollte. Also der hat gesagt, ja, theoretisch müsste man das operieren, aber die Zeit hast du nicht mehr. Also machen wir das jetzt komplett mit konservativen Methoden und du spielst oder versuchst damit zu spielen. Und entweder es klappt, dann ist super, oder es klappt nicht und dann musst du zurückfliegen und ich operiere dich dann.
Erst wolltest du dich gar nicht röntgen lassen.
Mhm. Das habe ich auch erzählt.
Ja, hast du erzählt.
Ui.
Also nach dem Motto, die Hand ist erst gebrochen, wenn es ein Arzt sagt.
Keine Diagnose, kein Problem.
So, du hast das einfach durchgezogen, so getaped. Du wolltest es aber trotzdem nicht erzählen. Warum eigentlich? Weil jeder Korb wäre doch lauter gefeiert worden. Egal, was du da machst. Alle jubeln ja schon, wenn du nur antrittst.
Es hatte, glaube ich, verschiedene Gründe. Einmal für mich. So mental wollte ich das nicht mehr ein Faktor werden lassen, als es ist.
Mhm.
So. Und dann aber auch so ein bisschen, wir kennen alle Spielerinnen, alle Teams und ich hatte jetzt nicht erwartet, dass mir da irgendjemand extra draufhaut, aber man muss es bei so einem Turnier auch nicht drauf anlegen.
Verstehe. Und wenn du heute an Paris zurückdenkst, an diesen Sommer 2024, welches Bild, welcher Geruch, welcher Moment kommt dir als allererstes in den Sinn? Ist es das Treppchen, ist es die Nationalhymne, ist es die erste Umarmung nach dem Schlusspfiff oder vielleicht was völlig anderes?
Boah, also natürlich ganz viele Bilder. Eins, was immer sehr präsent ist, ist dieser Moment vor dem Halbfinale, vor dem Kanada-Spiel in der Players Lounge. auf dem Place de la Concorde gab es eine Players Lounge und von der ging man dann auf den Warm-Up-Court, auf das Aufwärmspielfeld und von da ging man dann in die Arena. Ja. Und wir waren natürlich immer einige Zeit vor den Spielen da und bei der Players Lounge waren Snacks und so weiter, man konnte sich da hinchillen, ein Fernseher, wo man die vorherigen Spiele angucken kann oder die Live-Spiele gerade. Und die Atmosphäre da, wir saßen da mit den Kanadierinnen, hat mir irgendwie so, ja, ich hatte das Gefühl, wir gehen heute ins Finale und es war so eine motivierende, schöne, lockere Atmosphäre trotzdem noch bei uns im Team. Und das ist irgendwie so ein Bild, wie wir da auf diesen Sitzsäcken in dieser Players Lounge sitzen. Jeder sich so ein bisschen fertig macht und so weiter, aber keiner irgendwie Musik in Ohren hat, sondern wir waren alle die ganze Zeit miteinander verbunden, haben miteinander geredet, ja.
Manchmal nutze ich für solche Momente, ich weiß nicht, ob es das trifft, so einen Begriff, der perfekte Moment irgendwie, wenn alles stimmt.
Ja, das war, muss ich sagen, das ganze Turnier irgendwo auch so. Also bei so einer Olympia-Goldmedaille muss so viel zusammenkommen und das habe ich da erlebt. Also von natürlich auch ein bisschen Glück, ne, dass die Hand gehalten hat, zu ganz, ganz viel Arbeit, da, wie wir da hingekommen sind, zu, dass sich da keiner verletzt hat, dass wir da alle gut drauf waren, dass wir alle unseren besten 3x3-Basketball gespielt haben dieser Woche. Da kam irgendwie alles zusammen. Deshalb würde ich das, den Moment, der perfekte Moment war die ganze Woche für mich.
Toll. Sprechen wir über dich als Mensch, wenn du magst. Nicht verheiratet, keine Kinder, ein Hund und den kenne ich doch.
Ja, stimmt.
Ja, ja. Ich habe dir ja den Preis Sportlerin des Jahres verleihen wollen, eigentlich auf der Bühne. Du aber, du bist ja, weil du einfach so schnell bist, warst du schon weg. Hast ja irgendjemandem zugesagt, irgendwas anderes zugesagt. Da haben wir ein Video-Interview gemacht, so ein aufgezeichnetes Danke-Video. Und da war schon die Frage, wohin mit dem Hund?
Jo, da hatte ich den ganz, ganz frisch, glaube ich.
Ja. Ja, da war der noch wild. Da haben wir irgendeinen Tonassi rausgeschickt.
Der ist noch wilder mittlerweile.
Du bist mental so stark, dass du wusstest, nur Bälle in Körbe, das geht nicht bis 67. Ne? Das hat deine Mutter auch immer rechtzeitig gesagt. Warum hast du dich für die Psychologie entschieden? Das Fach, von dem man ja sagt, das machen die, die sich selbst therapieren wollen.
Ja. Das war eigentlich relativ früh so das einzige Fach, was mich auch wirklich interessiert hat. Dazu kam, dass so in der U16 Mädels dabei waren, die eine Essstörung entwickelt haben. Mhm. Auch eine Freundin von mir und die sich dann mir anvertraut hat und wir dann zusammen zur Trainerin gegangen sind und solche Sachen. Und da hatte ich das erstmal Berührungspunkte damit und seitdem hat es mich einfach auch sehr interessiert.
Was machst du jetzt damit? Du hast den Master schon abgeschlossen, ne?
Genau, ich bin fertig, arbeite auch in der Psychiatrie. Ich habe jetzt die Psychotherapeutenausbildung angefangen. Mhm. Das ist ja, wenn man Psychologie studiert hat und dann Psychologin ist, aber noch Therapeutin werden will, dann muss man noch eine Weiterbildung machen, die auch noch mal ein paar Jahre geht.
Ja, das wissen viele nicht.
Genau.
Sehr, sehr anstrengend. Und viel zu wenige machen das. Also herzlichen Dank für deinen Service.
Gerne, gerne.
Also willst du dann frei arbeiten als Psychotherapeutin?
Wenn ich dann irgendwann mal fertig werde, dann kann ich mir das schon irgendwann in der Zukunft vorstellen. Ich finde aber im Moment gerade auch die Arbeit im Krankenhaus, in der Psychiatrie echt ganz, ganz spannend und auch schön.
Was gibt dir das?
Also erstmal lerne ich da noch sehr, sehr viel. Dann finde ich es unglaublich spannend, wie unterschiedlich Leben sein können und wie unterschiedlich auch Menschen auf bestimmte Lebensumstände reagieren. Und ja, dieser Austausch mit Menschen gibt mir viel.
Mittlerweile kann ich dich und deine mentale Stärke auch als Speakerin buchen. Also ich kann dich buchen. In welcher Situation empfiehlst du mir, dir zuzuhören als Speakerin?
Das hatte ich nicht geplant, dass ich in diesem Speaker-Business mal sein werde. Generell geht es darum, was können Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Unternehmen vielleicht aus dem Spitzensport lernen. Und ich kann natürlich immer nur über meine Erfahrungen, Olympia-Erfahrungen, sportlicher Karriere berichten. Aber ich habe festgestellt, dass da extrem viele Parallelen zur Wirtschaftswelt gibt. Mhm. Ganz viele Unternehmen oder Arbeitsgruppen sind ja auch so Teams aus 3-4 Menschen, so
stimmt,
wie bei uns.
Genau. Wie bei 3x3, ja.
Ja, und dann kommt der Druck dazu, dann kommen große Aufgaben dazu, dann kommen vielleicht Frustrationen dazu. So kann man da, glaube ich, viel voneinander lernen und übertragen.
Lerne zu führen und dich zu positionieren. Was erwartet das Team von mir und wie gewinne ich es, damit es hinter mir steht? Steht auf der Homepage.
Okay.
So, was hast du über Führung und Teams gelernt, was du jetzt weitergeben kannst?
Ich glaube, ich habe schon ganz unterschiedliche Rollen in Teams gehabt. Von einfach eine Bankspielerin, die sich an anderen sehr orientiert hat und dann natürlich hinterher beim 3x3 eher schon eine Führungsspielerin oder Position. In beiden Rollen habe ich viel gelernt und musste mich auch reinfinden. Aber was, ja, so gerade was mich 3x3 in den letzten Jahren gelehrt hat, ist, man braucht Anführer, Anführerin, Leader in einem Team, aber man braucht vor allen Dingen auch Leute, die folgen. Sonst funktioniert das nicht. Und das haben wir beim 3x3 bei Olympia so unglaublich gut hinbekommen, dass wir Leute hatten, die vielleicht Entscheidungen getroffen haben, aber wir wussten, da sind Leute dabei, die gehen 130% mit dieser Entscheidung. Mhm. Und das in einem Team zu schaffen, ist manchmal so die Herausforderung.
Das scheint dir ja gelungen zu sein, auch relativ schnell klar zu machen oder gesagt zu bekommen, dass du diese Führungsposition jetzt auch übernimmst. Ich dachte, es wären erstmal 4 gleichberechtigte Spielerinnen.
Mhm. Nee, das hat sich auch über die Jahre, glaube ich, so ein bisschen herausgebildet. Und man muss auch sagen, gerade bei diesem Olympiateam, wir waren alle recht auf Augenhöhe. Und trotzdem hatten wir eine klare Rollenverteilung. Wir wussten, was jeder Einzelne, was die Stärken sind, was die Schwächen sind. Und so hat sich das auch ein bisschen rauskristallisiert.
Ein Punkt auf der Homepage ist noch Grenzen setzen. Lernen Sie, klare Grenzen zu ziehen, um auch Ängsten vorzubeugen. Hast du das mal selbst gebraucht?
Ja. Das ist ein riesen Learning, sag ich mal. Ja, das war gerade in meinem ersten Jahr in Polen, in Krakau, hatte ich ziemliche Schwierigkeiten mit meinem damaligen Trainer. Da habe ich es erstmal gelernt, was es heißt, dass ich Grenzen setzen muss. Und das muss ich lernen.
Nein sagen.
Ja, und auch, also ich sag mal, wenn ich jetzt so zurückblicke und wenn mir das jetzt passieren würde, ich wäre nach 2 Wochen aus diesem Verein, ich würde mich verabschieden, würde sagen, ihr sucht euch eine neue Spielerin, ich suche mir einen neuen Verein.
Das war dann eine Frage des Tonfalls, oder?
Das war ein ganz klares so ein Macht ausnutzen, Machtgehabe, so wie es halt auch oft im Sport passiert. Ich war damals, glaube ich, 24, sehr angepasst und deutsch, sagen wir mal so.
Mit dem Schuss amerikanisch, ne?
Ja, genau, mit dem Schuss amerikanisch, aber eben halt nicht, bin ich wirklich für mich eingestanden so. Und natürlich, das lernt man, je älter man wird, aber das war schon eine sehr lehrreiche Erfahrung.
Wir haben schon gezeigt, deine Anfänge, deine Karriere, 3x3, Olympiaerfolg, die nächste Karriere als Psychologin, bald Therapeutin, als Speakerin. Ich bin ganz stolz auf mich. Ja. Das in gut 30 Minuten. Mhm. Ein Punkt ist noch offen, der vielleicht aber der entscheidende ist. Der kommt jetzt. Ahnst du's?
Nee, schieß los.
Du spürst eine Verantwortung, du könntest dich ja jetzt aus allem raushalten. Ne? Also Olympiasiegerin, dann die Glaswand, das war früher, das war mein altes Leben und jetzt Psychologin und fertig. Aber du scheinst ja eine gewisse Verantwortung zu spüren, die dir dieser Titel verleiht. Also du nutzt diese Wucht und willst ja Essen und diesen Sport Basketball nochmal neu nach vorne bringen.
Das Mädchenprojekt.
Ja, das Mädchenprojekt. Also ich habe es gar nicht gewusst, aber man hat als Mädchen keine Chance, hier in Essen Basketball zu spielen oder hatte lange nicht.
Doch, also es gab, ich glaube, Crow Baskets hatte Mädchenmannschaften, ich weiß nicht wie viele, ich weiß nicht in welchen Altersklassen, aber also ich habe ja beim ETB angefangen und da gab es einfach 17 Jahre lang kein Mädchenbasketball, nur Jungs, dann natürlich Pro B, die Herrenmannschaft und so weiter.
In dem Verein für Basketball?
In dem Verein und jetzt sind wir im Jahr 2025 und ein Verein, der eigentlich nur Jungen Basketball anbietet, war für mich irgendwie, fand ich nicht gut. und deshalb haben wir das gestartet und der ETB, ich hab ihn angerufen und die waren auch sofort dabei, haben gesagt, nee, das machen wir zusammen.
Wenn
und
Sonja Kreinacher anruft?
Ja, aber ist natürlich auch mit Aufwand verbunden. Ne? Jeder kennt's, der vielleicht was mit Sport zu tun hat, Hallenzeiten, Trainer finden, das ist schon nicht so einfach. Genau. Und es ist auch wir müssen Geduld haben, das muss jetzt erstmal langsam anlaufen so. Aber das ist auch was mir natürlich viel gibt. Also klar ist das hauptsächlich für die Mädels, aber ich stehe auch nochmal gerne in der Halle und hab einen Ball in der Hand und zeig vielleicht Mädels, wie man spielt.
Du bist regelmäßig dabei?
Genau, ich bin regelmäßig auch mal dabei, nicht bei den Spielen, aber mal in der Halle beim Training.
Schön.
Genau, und das, diese Verbundenheit, noch in der Halle zu stehen und den Sport auch noch zu machen und weiterzugeben, gibt mir auch ganz, ganz viel.
Warum sollte ich denn Basketball spielen? Als Mädchen oder grundsätzlich?
Also generell finde ich es erstmal wichtig, wenn wir die Mädchen oder die Kinder einfach so zum Sport bekommen. Erstmal egal, was es ist, ne? Ob es hinterher Fußball wird, Handball. Ich bin ein riesen Mannschaftssport-Fan. Mir hat das unglaublich viel gebracht für mein Leben. Deshalb würde ich dafür immer plädieren. Aber im Endeffekt geht es darum, die Kinder auch zum Sport zu bringen. Und Basketball hat einen großen Aufschwung oder Aufwind in Deutschland.
Du bist schuld.
Nicht nur, aber die 5 gegen 5 Frauen, die anderen Mädels natürlich in der 3x3-Mannschaft, ne? Die Männer,
Wir haben WM, ne? WM in Deutschland im nächsten Jahr?
Genau.
In Berlin.
Die Frauen WM nächstes Jahr in Berlin, die Männer sind Weltmeister und jetzt dieses Jahr Europameister geworden.
Ja.
Von daher, also ist das, glaube ich, eine super Zeit für den Basketball.
Ja, also Interesse scheint dann da zu sein. Es fehlte an Vereinen, wobei das ja immer so ein Huhn- und Ei-Problem ist, wenn man jetzt der Stadt sagt, ach, die Mädchen interessieren sich doch gar nicht für Basketball, sie hatten eben noch keine richtige Chance. Ne?
Nee, genau. Ja.
Wo soll das dann hinführen, diese Mädchen-Team-Idee?
Also erstmal ziehen wir jetzt gerade von unten auf, U10, U12, U14, da müssen wir jetzt auch erstmal die Teams füllen, weil wir auch natürlich erst nach den Sommerferien angefangen haben, da waren glaube ich auch schon viele irgendwo anders untergebracht, aber wir wollen es von unten aufziehen und dann auch so hoch wie möglich in den Altersklassen kommen und dann, ja, wer weiß, wenn wir in 10 Jahren vielleicht Bundesliga spielen, hätte ich da auch nichts gegen.
Das machst du hier in Essen, wir haben glaube ich noch kein Ortsschild dran gehängt an deine Psychiatrietätigkeit als Psychologin. Pendelst du oder wohnst du wieder hier in der Stadt?
Ich bin wieder zurückgezogen.
Du bist komplett Essenerin.
Mhm.
Wo denn? Wieder in Stadtwald? Nein, kann das nicht. Ich bräuchte jetzt einmal die Adresse und die Hausnummer für
genau.
Alle.
Essener Süden, ja.
In Essener Süden. Du willst doch nicht mal den Stadtteil sagen?
Nö.
Du gibst mir die Medaille in die Hand und willst nicht sagen, in welchem Stadtteil du wohnst? Essener Süden. Ansonsten sehen wir dich öffentlich. Wo noch? Man muss sich halt buchen, ne?
Genau, man muss sich buchen.
Dann komm ich.
Kann ja jetzt mal auf die Website gehen.
Ja, genau.
Nee, bestimmt zwischendurch mal hier und da, mit Sicherheit.
Es ist einfach so schade, ne? Das ist wirklich, dieser Olympia-Erfolg war ja schon im Herbst deiner Karriere, wie man im Sport so frech sagt.
Das war mein letztes offizielles Turnier.
Ist ja auch perfektes Ende.
Ja.
Und dann ist es gerade die Frau, in die sich jetzt Sportdeutschland verliebt hat, einfach pop weg.
Nee, aber ich finde, ich bin ja gar nicht weg. Ich bin ja irgendwie super viel noch unterwegs. Das ja, sagen mir ja auch Leute ganz, ganz viel.
Da muss ich irgendeine Psychose entwickeln. Um dir zu
gehen, oder? Nee, bitte nicht. Aber für mich war es ein perfekter Zeitpunkt und ich bin irgendwie sehr, sehr froh, dass es so gekommen ist zum Ende meiner Karriere.
Du kriegst jetzt zum Abschluss das, was alle bekommen, was immer stehen bleiben wird. Eine virtuelle Plakatwand mit deiner Botschaft an die Stadt, an die Menschen. Was ist dir wichtig? Weißes Blatt, vielleicht ein kleines rotes Sparkassen-S oben links.
Ja, ja, klar.
Rest machst du.
Was ist mir wichtig? Ich glaube einfach, ja, den Sport zu unterstützen in Essen, die Jugendmannschaften zu unterstützen und offen und freundlich zueinander zu bleiben.
Sagt Olympiasiegerin Sonja Greinacher. Dankeschön für deine Zeit.
Sehr, sehr gerne. Dankeschön für die Einladung.
Ich weiß nicht, woran das liegt, aber oft sind diese Teamsportlerinnen und Sportler ganz angenehme Menschen, mit denen man einfach gern Zeit verbringt. Es war wieder einmal so, diese Lässigkeit, dieses bei sich bleiben, bei sich sein. Ich glaube, ich buche mal ein Seminar oder eine Keynote-Speech. Nur für mich, um das auch zu lernen, empfehlen Sie die Folge gern weiter oder leiten Sie sie einfach weiter. Das ist das schönste Kompliment, genauso wie Sie sie abonnieren, die ganze Serie zu Hause in Essen. Dann verpassen Sie auch nicht die nächste Episode. Es wird ein Knallergast, speziell in der Weihnachtsfolge. Ich verrate nur so viel, WDR2 Weihnachtswunder. Und dann wünsche ich uns jetzt erstmal ein paar sonnige, herbstliche Stunden hier in unserer schönen Stadt.
Das war Zuhause in Essen. Ein Podcast der Sparkasse Essen. Die neue Folge. Jeden zweiten Dienstag im Monat.